Wir sind heute Morgen mit dem Predigttext ganz am Ende der Bibel angekommen. Heute geht es um die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an den Bedrängnissen und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und das, was ist und was geschehen soll danach. Unser Predigttext heute Morgen. Es ist Sonntag, also wie heute Morgen auch. Ja, es ist Sonntag, der Tag des Herrn, der Tag der Auferstehung, der Tag der Osterfreude. Ja, wir haben es heute Morgen ein bisschen probiert, aber manchmal sind die Gemüter einfach noch ein bisschen müde. Ne? Die Freude, die steckt nicht automatisch in den Knochen. Und Johannes hat am Tag des Herrn nichts, er schreibt nicht, dass er irgendwas Besonderes gemacht hat. Also er ist jetzt nicht im Fasten, er ist nicht beim Gebet, sondern er war einfach nur am Tag des Herrn. Er hat diesen Auferstehungstag für sich auf dieser Insel Patmos begangen, gefeiert, gelebt. Es war etwas, was zu seinem Glaubensleben dazugehört hat. Der Sonntag ist ein heiliger Tag und an diesem Sonntag, da lassen wir alles stehen und liegen und wenden uns Gott zu. Und Johannes war auf dieser Insel Patmos wegen zwei Punkten. Der eine Punkt war, er hat an das Wort Gottes geglaubt. Und das zweite war, er hat von Jesus Zeugnis gegeben. Diese zwei Faktoren haben dazu geführt, dass er auf dieser Insel Patmos gelandet ist. Wir merken hier, dass er einfach davon spricht, dass er an Jesus geglaubt hat. Er hat von Jesus Zeugnis gegeben. Ganz schlicht steht es hier. Johannes hat ein ganz selbstverständliches Jesusbild. Eine ganz selbstverständliche, eingeübte, trainierte, erlebte Jesusbeziehung. Er hat Jesus ja kennengelernt als Fischer. Ist mit ihm mitgezogen. Hat mal hier genächtigt, dort genächtigt, hat Streitgespräche miterlebt. Er war mit Jesus ja unterwegs und hat mit diesem Unterwegssein gelernt zu glauben, gelernt zu vertrauen. Er hat seinen Glauben trainiert mit Jesus an seiner Seite. Deswegen war es für ihn klar, selbstverständlich, von Jesus zu reden, es war für ihn eine historische Person, nicht nur eine Glaubensperson, auch eine historische Person. Und wir kriegen hier, die Offenbarung ist ja voller Bilder und Symbole, aber hier kriegen wir nochmal so diesen Fuß auf die Erde, weil es heißt, nee, Johannes ist auf der Insel Patmos. Es gibt einen historischen Ort, wo das, was da jetzt aufgefächert wird, für uns verständlich gemacht wird. Wie gesagt, es ist Sonntag, die Auferstehung. Es ist der Freudentag der Christen. Und Johannes hört plötzlich oder hat plötzlich eine ganz seltsame Begegnung mit Jesus. Und seltsam deswegen, weil das, was ihm da begegnet, völlig fremd erscheint. Die Art und Weise, also das, was da passiert, das kennt er so nicht. Das ist ihm nicht bekannt. Er hört diese laute Stimme. Er erkennt die Stimme nicht. Sie ist wie eine Posaune oder wie ganz viel Wasser. Also eine völlig fremde Stimme für ihn. Dann ist diese Stimme, die kommt aus einer Richtung, die ist ihm auch nicht bekannt. Diese Stimme wird zweimal erwähnt, die Stimme kommt von hinten. Also er muss sich umdrehen, er muss sich umwenden. Zweimal beschreibt Johannes diese Bemühung, dass er komplett die Richtung ändern muss. Um diesem fremden Erscheinen begegnen zu können, muss er komplett seine Orientierung verändern. Er will natürlich wissen, wem gehört diese Stimme? Was ist das für ein Rauschen? Was ist das für eine Posaune? Was ist das für ein Klang, der mir hier von hinten hörbar begegnet? Und Johannes sieht nicht zuerst eine Person, sondern das Erste, was Johannes sieht, das ist ein Halbkreis mit Leuchtkerzen. Also wir würden ja jetzt denken, jetzt steht der Auferstandene da, ne? Mit seinen durchbohrten Händen, mit seinen durchbohrten Füßen. Jetzt steht er da, dessen Stimme erkennt. Aber das sehen wir hier nicht. Jesus ist für ihn fremd. Fremde Stimme. Eine fremde Erscheinung. So in der Form hat er Jesus nicht erkannt, weder optisch noch stimmlich. Er versucht jetzt in irgendeiner Art und Weise diese Jesus-Begegnung zu formulieren, Worte zu finden. Und er sagt nicht, das ist mein Jesus, mit dem ich durch Israel gezogen bin, sondern er sagt, da steht einer wie ein Menschensohn. Aber bevor er das überhaupt verbalisieren kann, ist ihm dieser Leuchtkranz, diese sieben Leuchte, die im Halbkreis stehen, das sieht er. Das ist das Erste, was er wahrnimmt, das Licht. Und inmitten von diesem Lichtkranz, von diesem Halbkreis, da steht er, sieht er dann diesen einen, der aussieht wie ein Menschensohn. Das ist dann eine ganz seltsame Beschreibung, die finden wir bei Daniel zum Beispiel auch, ja. Der Versuch zu beschreiben, wer oder was ist das, was mir hier gerade begegnet? So fremd. Sein vertrautester, wichtigster, der, an den er glaubt, ist ihm völlig fremd. Also das ist mal etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Der, an den er glaubt, an dessen Wort er glaubt, dessen Stimme er folgt, dessen Namen er bezeugt, ist völlig fremd in seiner Erscheinung zu ihm. Und er wird gezwungen, seine komplette Orientierung zu verändern, um überhaupt zugänglich zu werden zu dem, was da ihm begegnet. Jetzt haben wir hier schon eine ganz starke Symbolik. Jesus erscheint ihm und wir haben dieses Bild dieser Leuchter im Halbkreis stehend. Und wenn wir zurückgehen in diese Zeit, in diese Zeit hinein, dann war im Grunde genommen der Kaiser, der römische Kaiser, derjenige, der als Weltenherrscher sich verstanden hat und der sich hat abbilden lassen als Weltenherrscher, in dem die Welt mit Sonne und Mond und fünf Planeten dargestellt wurde und somit er derjenige ist, der im Zentrum steht, umringt von dem Planeten und von den Gestirnen als der Weltenherrscher. Das war ein damaliges Lebensbild. So hat man die Umwelt verstanden. Das Oberhaupt, der Herrscher ist der Kaiser und er hat die Gewalt und die Herrschaft über die ganze Welt. Dieses Bild sieht jetzt der Johannes, aber in einer völlig neuen Form. Er sieht jetzt beim Umdrehen, sieht er, nicht der Kaiser steht im Zentrum, sondern ein Menschensohn, einer, der aussieht wie ein Mensch. Nicht der Kaiser ist der Herrscher, sondern der Menschensohn. Nicht der Kaiser hat die Macht, sondern dieser Menschensohn, der diese Sterne in der Hand trägt. Und das ist das eine, dass der Johannes versteht, hier gibt es einen Machtwechsel. Ja, nicht das, was an Berichten zu mir herkommt, was ich an Berichten habe, was passiert mit den Christen in den Ländern, in den Städten, sondern hier kommt ein ganz neues Deutungsbild für mich, wie ich verstehen darf, was auf dieser Welt passiert. Und dann ist dieser Menschensohn noch beschrieben in der Art, wie er angezogen ist. In der Art, wie er von Kopf bis Fuß aussieht. Und diese ganze Art der Beschreibung, die zeigt, dass es sich um eine richterliche Erscheinung handelt. Also Jesus kommt nicht als der Auferstandene mit den offenen Armen, mit den durchbohrten Händen und Füßen, sondern er kommt als derjenige mit den feurigen Augen und mit diesen glühenden Füßen. Also da, wo er hinschaut, da, wo er hinsteht, da bleibt nichts, wie es war. Also richterlich, ja, dieses zweischneidige Schwert aus seinem Mund, der Richter ist da. Also ein Herrscher, einer, der Gewalt ausübt in einer völlig neuen Dimension. Völlig neue Dimension. Und dieses Bild von diesem Richter, das merken wir immer wieder im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass diese Art der Formulierung oft benutzt wird, wenn Boten des Himmels ausgesandt werden. Bei Daniel ist das zum Beispiel so, ja. Wenn Boten des Himmels ausgesandt werden, um zu richten, um den Richterspruch Gottes umzusetzen. Haben wir hier jetzt auch. Johannes sieht den Auferstandenen als den Richter, als den Weltenherrscher, als der, der sagt, Ehre gebührt mir allein, nicht dem Kaiser. Und Johannes bekommt jetzt von diesem schrägen Bild, das er gar nicht zuordnen kann, von dieser fremden Art des auf ihn Stoßens, bekommt er einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist nicht, wie er es eigentlich kennt, wie er es gewohnt ist, was in seinem Herzen klingt, was er eigentlich lieb gewonnen hat, nämlich was war das Wort Jesu, als er ihn kennengelernt hat. Er hat gesagt, folge mir nach. Folge mir nach. Das kommt jetzt nicht. Also Johannes wird jetzt nicht persönlich privat ermutigt, folge mir nach. Sondern Johannes bekommt einen ganz neuen Auftrag. Jesus sagt zu ihm, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, was du siehst, das schreibe in dein Buch. Schreib. Nicht mehr das, was Johannes am Anfang sagt, ich rede, ich bekenne. Sondern jetzt ist ein ganz neuer Auftrag da. Schreibe. Zweimal hat er das. Einmal hier im Vers 11, aber dann auch später noch mal im Vers 19. Schreib. Schreib auf. Und schick das, was du geschrieben hast, an 7 Städte. 7 Städte. Kaiserstädte. Städte der Bürokratie, Sitz der staatlichen Behörden. Städte, die in ganz besonderer Weise dem Kaiserkult untergestellt wurden. Sie wurden zum Kaiserkult gedrängt, diese 7 Städte. Und denen soll er schreiben, weil das Orte sind, wo Gott sagt, hier möchte ich ein Signal setzen. Hier brauchst du eine besondere Ermutigung. Hier brauchst du eine Stärkung. Das sind Knubbelpunkte, das sind Kreuzpunkte. Da kommt Kaiserkult intensivst in die Gemeinde hinein. Und diese Gemeinden brauchen jetzt Kraft, die brauchen jetzt Stärke, die brauchen Auferbauung. Und da will ich jetzt nicht, dass du redest, sondern ich will, dass du schreibst. Und dann merken wir nochmal, wie weit diese Dimension geht. Weil das, was Johannes schreibt, ist nicht für ihn als Privatperson zur Ermutigung, nicht für irgendeine kleine Stadt in Kleinasien zur Ermutigung, sondern bis zu uns heute. Bis zu uns heute ist das Ermutigung. Wie oft haben wir uns schon mit einer der Städte verglichen? Eine der sieben, die trifft doch immer bei uns zu. Ja. Mal ist die falsche Lehre, mal ist der kleine Glaube. Ja, mal immer wieder treffen wir doch selber, es trifft doch selbst in unsere Seele heute noch hinein, was Johannes aufzuschreiben hat aus dem Wort Gottes heraus für diese Kaiserkultplätze. Und dieser neue Auftrag, der wird ganz genau beschrieben, nochmal im Vers 19. Er sagt, Jesus sagt zu ihm, schreib auf, was du gesehen hast. Und dann sagt er, schreib auf, was du siehst. Und er sagt, schreib auf, was du sehen wirst, was geschehen soll. Also wir merken, der Johannes wird in ein ganzes Spektrum von einer Wahrnehmung mit hineingenommen und wird ermutigt, sein Zeugnis zu notieren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal probiert haben, Ihr Zeugnis, was Sie mit Jesus erlebt haben, zu notieren. Also ich habe das schon mal probiert und ich finde, da geht so die Emotion flöten. Ich weiß nicht, ob Sie das für sich auch schon mal gemerkt haben. Man hat dieses tiefe Empfinden, dieses Gotteserlebnis, diese Gottesführung, dieses tiefe, Gott hat in mein Leben hineingewirkt und dann bringt man das auf Papier und man denkt, nee, also, das hat nicht die Kraft. Ja? Also das müsste ich noch detaillierter, das müsste noch stärker sein. Wie schwierig es ist, aufzuschreiben, was man in seinem Leben im Glauben wirklich gefühlt und für sich festgehalten hat. Und Johannes wird jetzt nochmal ermutigt von Jesus und er sagt, schreib auf, was du gesehen hast. Du bist 3 Jahre mit mir unterwegs gewesen, heißt es indirekt. Schreib es doch mal endlich auf. Johannes Evangelium. Mensch, wenn wir das nicht hätten. Wie zum Glück, sagt Jesus, schreib, was du gesehen hast. Du warst mit mir unterwegs. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Du hast verstanden, geistdurchdrungen bist du mit mir unterwegs gewesen. Segen liegt auf dir, Gottes Geist für dich. Schreib's auf. Nicht nur für dich, sondern für alle Gläubigen, in aller Welt, die irgendwie auf dieses Schriftstück stoßen werden. Wie gesegnet sind wir, dass wir diese Schriftstücke heute haben. Schreib, was ist, sagt er zu Johannes. Ja, was ist denn? Die Gemeinde ist verfolgt. Was ist denn? Die Gemeinde ist in den großen Städten, in diesen Zentren hin und her gerissen zwischen: Wie sollen wir leben? Wie können wir glauben? Wie kriegen wir Politik und Glaube in eins hinein? Wo muss ich stehen? Wie kann ich bezeugen? Die Gemeinde taumelt. Die Gemeinde ist geschwächt. Die Gemeinde ist müde. Das ist die Realität. Und da hinein gibt Jesus ihm dieses Bild von diesem Menschensohn, der das Zentrum aller Herrschaft bildet und er sagt, nicht der Kaiser, nicht irgendjemand auf dieser Welt hat das Zentrum in der Hand, sondern ich bin es, der Herr. Ich war tot und ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades in der Hand. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Nicht irgendjemand anderes darf in der Mitte stehen. Nur ich, der Christus, der Auferstandene. Sag es der Gemeinde. Schreib's auf. Und er sagt zu Johannes, schreib auch auf, was danach geschehen soll und muss. Und da haben wir ja diese ganz großen Bilder über die Zukunft, die wir alle nicht so richtig zuordnen und verstehen können. Etwas, was Johannes so begegnet ist, dass er ja so erschreckt war dass es ihm ja aus den Schuhen gehauen hat. Dass er wie tot zu Boden fällt, heißt es hier. Also dieser neue Auftrag von Jesus an Johannes hat etwas damit zu tun, ein Segen zu sein für das, was war, für das, was ist und für das, was kommt. Nicht nur an sich selber denken, sondern auch an die Geschwister und an die Zeit, in der man lebt. Sich mit hineinnehmen lassen, heißt das auch, in die Wege Gottes, die dafür sorgen, dass ich völlig neu mich orientieren muss. Völlige neue Orientierung, völlig neues Begegnen mit Jesus. Nicht der gute alte Kerl, den ich gut kenne, sondern ein ganz neues auf den Herrscher und den Richter des Lebens treffend. Aber es gibt eine Sache, in dieser Passage, die bleibt. Und das sind die Worte, die Jesus sagt. Er sagt es zu ihm im Vers 17 und Vers 18. Er sagt zu Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wenn alles andere fremd war, wenn der Auftrag jetzt völlig neu wird, bleibt doch der Auftraggeber der gleiche. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin bei dir. Bei keinem einzigen Schritt bist du allein, ist eine ganz klare Aussage. Ich bin das Zentrum, ich bin mittendrin in der Dunkelheit dieser Welt. Ich bin mittendrin und ich habe es in der Hand. Wie wir es im Gebet vorhin hatten. Ne? Selbst die kleinsten Dinge, da sorgt er sich um uns. Er ist der Herr. Und diese Zusage, die er uns gibt, ist nach wie vor, fürchte dich nicht, kleine Herde. Ja, fürchte dich nicht, die Begegnung mit dem Lebendigen. Wie oft sagt Jesus zu jemand, der zu ihm kam, fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei mutig, geh voran. Er ist bei dir, er ist mit dir. Also wir sehen in diesem sehr komplexen Text mit sehr, sehr vielen Bildern, dass so ganz kleine Punkte für unseren Alltag mit herausleuchten dürfen. Wir dürfen uns trainieren, neu auf die Stimme Jesu zu hören. Uns überraschen zu lassen, von einer anderen Richtung angesprochen zu werden, in einer anderen Tonfarbe vielleicht angesprochen zu werden. Keine Angst zu haben, unsere Orientierung, unsere Richtung zu verändern. Auch wenn sie sich vielleicht gut eingespurt hat, unsere Art und Weise im Glauben unterwegs zu sein. Aber wir haben auch die Zusage, dass dieser Richter, der da so streng und stark auftritt, als Weltenherrscher, als der dem die Ehre gebührt, dass er sagt, nee, ich bin auch das Licht der Welt und ich sende dich in diese Welt hinein als ein Licht für die Menschen. Lassen wir uns das mitnehmen? Haben wir den Mut, uns darauf einzulassen? In dem Wissen, sein Wort bleibt gleich. Fürchte dich nicht. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Auch für all das, was in der neuen Woche auf uns zukommt. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen vor dir stehen dürfen. Dass wir zuhören dürfen, dass unser Geist sich öffnen darf für deine Gegenwart. Und wir kennen dich, Jesus, über viele Jahre. Und doch lernen wir wieder neu in deinem Wort, dass du der ganz andere bist. Und dass wir größer von dir denken dürfen und dass deine Wege nochmal anders sind als unsere Wege. Und dass deine Pläne nochmal ganz anders sind als unsere Pläne. Danke, dass du der Beauftrager bist für uns. Dass du derjenige bist, der eine Sendung hat für unser Leben. Lass uns hinhören und lass uns ja mutig sein, das zu ergreifen, wofür du uns gebrauchen willst in dieser Welt. Schenk, dass wir ermutigt sind durch deine Gegenwart. Bei allem, was ist, alles, was auf uns wartet in der kommenden Zeit, du bist der Erste und der Letzte Und du gibst uns diese ganz klare Zusage mit, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor nichts und vor niemand. Schenk, dass wir das glauben. Amen.